Nun folge ich ihm im Leben und im Sterben und bin gewiss, dass er nach Haus mich führt. Das ist eine wunderbare Überleitung zu dieser Taufe, zu diesem Gottesdienst, den wir heute haben. Und für mich persönlich sind Taufen das mit Abstand schönste Fest, das man als Gemeinde, als Kirche feiern kann. Ich meine, Weihnachten ist wunderbar, die Theologie dahinter, noch schöner Karfreitag und Ostern, das Zentrum des christlichen Glaubens. Aber jetzt zu sehen, wie das, was man an den Festen feiert, als Theologie, als Lehre gelebt wird, sichtbar wird an euch, wie ihr euer Leben Jesus gebt, in dieses Becken gleich steigen werdet und euer Leben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennt, es gehört Jesus Christus. Ich bin mit ihm begraben in seinen Tod und auferstanden zu neuem Leben. Das ist so herrlich. Und es ist so viel mehr als ein Ritual, als Teil einer Liturgie, als, viele sagen es auch in ihren Zeugnissen, als ein Gehorsamsschritt. Das mag es sein, aber es ist so viel mehr als das. Eine Taufe ist ein ganz persönliches Bekenntnis. Eigentlich ein Bekenntnis zwischen euch, jedem Einzelnen, und Gott selbst durch Jesus Christus, ein Bekenntnis, ich habe das Erlösungswerk von Jesus Christus für mich in Anspruch genommen. Ich glaube daran, dass er für mich am Kreuz starb, dass er von den Toten auferstand, dass ich jetzt schon hier in diesem Leben ein völlig neues Leben in ihm haben kann und dass ich in dem Augenblick, wenn mein Herz hier das letzte Mal schlägt auf dieser Welt, ich bei ihm sein werde in alle Ewigkeit und Herrlichkeit. Viele verbinden das Christentum mit Formen, mit religiösen Formen, mit Kirchen, mit Gemeinden, mit Liedern, mit Lobpreis, mit Predigten, für die U25-Jährigen vielleicht mit Podcasts, mit Festen, Ritualen, was auch immer. Und es ist alles Teil davon, es gehört dazu, aber darum geht es nicht. All diese Handlungen, all diese Dinge sind ohne Jesus Christus völlig leer. Da könnten wir die Gebäude schließen, die Türen dicht machen, könnten das Ganze hier lassen. Ohne Jesus Christus, den lebendigen Sohn Gottes, ist all das nutzlos, irrelevant und einfach nur Teil einer kalten Tradition. Es wird überhaupt nichts bringen. Ohne Jesus bricht das alles zusammen. Und irgendwann, ihr lieben 13 hier vorne, irgendwann in den letzten Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, da kam dieser Jesus in euer Leben. Da kam eine Kehrtwende in euer Leben hinein. Und ihr habt gesagt ich habe es in diese Richtung hin gelebt. Mit diesen Zielen und Wünschen und Vorgaben und Prägungen. Aber ich drehe mich um. Das ist Buße. Ich drehe mich um und ich schaue zu dir, Jesus. Und ich will mit dir leben und für dich leben. Bevor ihr in dieses Wasser steigt, will ich in dieser Predigt einen Text lesen. Ein Text aus Kolosser 1. Und Stefan hat vorher gesagt, es ist kein Mysterium, es ist kein Geheimnis. Meine Predigt heißt das Geheimnis der Taufe. Nein, so heißt sie nicht. Aber es geht tatsächlich um ein Geheimnis, um etwas, das wir begreifen müssen, was passiert, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Und ich lese aus Kolosser 1, die Verse 26 und 27. Paulus schreibt hier, es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt aber denen enthüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Zweimal lesen wir hier von einem Geheimnis. Es bezieht sich nicht direkt auf die Taufe, dieser Text, sondern um das Evangelium, die frohe Botschaft selbst. Ein Geheimnis, das vor ewigen Zeiten verborgen war. Das heißt, mit dem auf die Welt kommen von Jesus vor ungefähr 2000 Jahren, da brach etwas auf, was der gesamten Menschheit, der Geschichte der Menschheit vorher völlig verborgen war. Man konnte es vielleicht im Ansatz erahnen. Allemal wusste man ganz genau von diesem großen Gott, aber im Detail, was es bedeutet, nach Hause zu kommen zu diesem Gott, Frieden mit ihm zu finden, das war ein Mysterium, das war ein Geheimnis. Und wir könnten in der Tat die Geschichte der Menschheit, zumindest ideengeschichtlich, als eine Suche nach einer Lösung dieses Geheimnisses bezeichnen. eine Suche nach dem Zentrum, eine Suche nach dem, was wirklich ist und wirklich bleibt und wirklich sein wird. Die schlauen Denker, die Philosophen nennen das die Metaphysik, das Hinterirdische. Das, wenn wir all das nicht mehr haben, was wir sehen und berühren können, was steht dahinter, den Urgrund all dessen? Das ist hochinteressant, die Griechen waren ja furchtbar schlaue Menschen und die dachten sehr viel nach. Wahrscheinlich ist es da so heiß, die saßen viel da und mussten viel denken. Und die Griechen kamen auf vier Elemente. Ein Element haben wir heute hier, das Wasser. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Sie haben versucht, alles herunterzubrechen, was man herunterbrechen kann. Von Atomphysik wusste man damals noch nicht so viel. Sie sagten, vier Elemente sind es doch, die da sind, die wir auch nicht teilen können, die einfach da sind. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und interessanterweise sagte einer ihrer Denker, Paulus nimmt einmal Bezug auf ihn in einer seiner Reden, es muss doch ein fünftes Element geben. Es muss irgendwas geben, das ein fünftes Element ist, die Quintessenz. Quint, das Fünfte, die fünfte Essenz, die fünfte Sache, die da ist, die der wirkliche Urgrund ist. Und Aristoteles sagte, dieses fünfte Element musste masselos sein, unwandelbar und zeitlos. Unglaublich, oder? Da sitzt ein Grieche da und er denkt nach, er hat nie in seinem Leben die Bibel gelesen oder sonst irgendwas. Und er sagt, wenn wir alle diese Elemente haben, wenn wir alles herunterbrechen auf das Wesentliche, habe ich meiner Frage nicht beantwortet, wo kommt alles her? Woher kommt es? Thales, ein anderer Grieche, sagte, das muss Wasser sein, weil Wasser scheint sich immer zu bewegen, ist immer in einem Kreislauf und niemand schubst es an. Bestimmt ist Wasser das erste Element, aber diese Frage war nicht zufriedenstellend. Und Aristoteles sagt, es muss ein fünftes, uns völlig unbekanntes Element geben, masselos, unwandelbar und zeitlos. Er nannte es den unbewegten Beweger. Unser Volksdichter Goethe in seinem Faust, dem Abiturschreck wahrscheinlich von vielen hier, da sagt er einmal oder lässt seinen Faust sprechen, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was hält diese Welt zusammen? Und ich bin mir sicher, wir sind keine Philosophen hier, aber diese Frage, die beschäftigt uns. Spätestens in den Zeiten, wo es uns innerlich nicht gut geht, wir dieses Leben nicht verstehen, das Ganze wie so ein Schleier in unseren Gedanken und Herzen hängt und wir keine Antworten haben. Wir wissen ganz genau, wonach diese Menschen suchten, jeder von uns. Was ist der Urgrund? Was ist die Quintessenz? Was ist das, was hinter all dem steht? In unserem Text spricht Paulus von diesem Geheimnis und er löst es auf. Und sehr, sehr selbstbewusst als Botschafter Gottes tritt er auf und schreibt den Kolossern, ihr Kolosser, ihr sucht seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eure Vorfahren nach dem einen Grund und ich gebe ihn euch, es ist Jesus Christus. Einige Verse vorher in Vers 15 schreibt Paulus über diesen Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ikon, das Bild, der Abdruck, das sichtbar gewordene des Unsichtbaren. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass Gott, der lebendige Gott, nicht sichtbar ist. Kein Mensch hat ihn gesehen, wird ihn jemals sehen, denn Gott ist Geist. In Johannes 1,18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Und ihr Lieben hier vorne, Jesus hat euch diesen Gott offenbart. Ihr habt ihn in seinem Wort kennengelernt, der Heilige Geist hat in euren Herzen gewirkt und ihr durftet diesen Jesus kennenlernen und durch ihn den lebendigen Gott. Weiter sagt Paulus, dass dieser Jesus nicht nur den unsichtbaren Gott sichtbar macht, sondern vielmehr, dass dieser Jesus, der den für uns nicht zugänglichen Gott zugänglich macht, dass er alles erschaffen hat, was existiert. Kolosser 1,16, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Alle Dinge sind geschaffen worden. Dann zählt er auf, alle Dinge in den Himmel, das ist das Universum. Alle Dinge auf der Erde, das ist all das, was wir hier sehen. Die sichtbaren und unsichtbaren Dinge, Throne, Herrschaften, Fürstentümer. Paulus sagt, das Geheimnis hinter all dem, was wir nicht begreifen und was uns in so eine Krise unseres Lebens stürzt, weil wir wissen, dass es mehr gibt, Weil wir wissen, dass das hier nicht alles ist. Weil wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod geben muss. Dieser Jesus hat alles gemacht. Und wie herrlich und wie wunderbar ist das. Dieser Jesus hat alles erschaffen. Jedes Körperteil an mir, jedes Atom in mir, aus dem ich bestehe, jeder Atemzug an Luft, den ich nehme, jeder Schluck Wasser, den ich genieße, jeden Happen, den ich zu mir nehme, jeder Grund Erde, auf dem ich stehe, alles ist durch ihn geworden. Und das ist etwas, was ich nicht begreifen kann. Wie kann dieser Gott in dieser Macht und Herrlichkeit, wie kann dieser Gott in unsere Schöpfung eintreten und Mensch werden? Ich begreife es nicht. Und jedes Jahr an Weihnachten, wenn man an Weihnachten darüber nachdenkt, dass dieser Jesus auf die Welt kam, darüber nachzudenken, dass dieser Gott, der immer war, zeitlos, der Geist ist, der immer sein wird, in diese Schöpfung eintrat, wegen dir und wegen mir, wegen der Menschheit, um sie zu erlösen, begreife ich es nicht. Und man muss wirklich sagen, was für ein Wunder, ich verstehe es nicht. Oh, komm und sieh das große Wunder, singen wir, das man nicht begreifen kann. Und so ist ein jeder Mensch, der zu Gott zurückkommt, und hier in der Taufe feiern wir ja genau das, es ist eigentlich ein Nachhausekommen. Es ist eigentlich ein zu seinem Schöpfer, zu seinem Urgrund zurückkommen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Du hast mich gemacht vor 20 oder 15 oder ich will jetzt keine Altersschätzungen hier abgeben. Vor irgendwie vielen Jahren hast du mich gemacht und gewollt. Und du hast in mir, in meinen zeitlich endlichen Körper eine Seele hineingelegt, die ewig ist. Und ich komme zurück zu dir. Und ich danke dir für diese Erlösung. Interessanterweise ist selbst die Apostel, die diesen Jesus sahen, die sahen, wie er starb und wie er auferstand, wie er den Himmel auffuhr, egal wo sie diese Botschaft predigten, die frohe Botschaft, bekamen sie Widerstand. Es gab keine einzige Stadt im ganzen Römischen Reich, wo die Leute mit Fanfaren und Jubelgesang auf den Straßen standen und gejubelt haben, endlich die frohe Botschaft, danke für diese Erlösung. Überall trafen sie auf Widerstand. Warum? Weil unser Herz, hier ist die Bibel so klar, unser Herz lehnt in sich diesen Gott ab. Wir wissen, dass wenn es diesen Gott gibt und wenn er uns so persönlich in Jesus nahe gekommen ist, dann hat das eine Konsequenz für mein Leben. Dann gehöre ich ihm. Dann werde ich eines Tages vor ihm stehen und alles wird offenbar sein. Und die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Ablehnung dieses Gottes. Paulus, er schreibt es in 1, Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Drei Dinge werden hier genannt. Drei Dinge, die wir uns auch selber als Spiegel einmal vor uns stellen können und fragen können, ist das, was Paulus hier schreibt, vielleicht meine Haltung gegen diesen Gott? Drei Dinge. Das erste, er sagt, ihr Kolosser, ihr habt früher fern von ihm gelebt. Ihr kanntet ihn nicht und ihr wolltet ihn auch nicht kennen. Aber mehr als das, zweitens, ihr hattet eine feindliche Haltung gegenüber diesem Gott. Und die Konsequenz daraus ist, dritte, ihr habt in bösen Handlungen gegen ihn und gegen die Welt um euch herum gelebt. Es finde ich interessant zu sehen, wie die ganze Kunst, also die Bilder, die Gemälde in den Kirchen und so weiter, sich in der Zeit, als Europa immer mehr den christlichen Glauben annahm, völlig verändert wurde. Wenn wir noch in der Zeit der Römer und der Antike in der Kunst in der Regel Statuen von Königen, von Kaisern, von Feldherren, eben von Menschen hatten, dann wandelte sich das Ganze im Mittelalter und auch in den Jahrhunderten danach. Ins Zentrum rückte nicht der Mensch, sondern der Mensch rückte aus dem Zentrum heraus. Und überall, wenn die Menschen in Kunst, in Liedern, in Bildern etwas hervorbrachten, stand in der Regel Gott im Zentrum. Gott und Jesus Christus als die Mitte. Als vor etwa 500 Jahren von Florenz ausgehend die ganze Renaissance-Kunst begann, das Erste, was sie machten, war, den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und sie brachten großartige Kunstwerke hervor. Den David, ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht irgendwo in der Toskana wart, den man sehen kann. Kunstwerke, wo der Mensch wieder im Zentrum ist. Sie begannen, den Menschen zu erforschen. Und das an sich ist auch nicht das Problem. Aber mit diesem, den Mensch in das Zentrum rücken und später in der Aufklärungszeit auch im Denken, den Mensch als das Zentrum der Dinge zu betrachten, verlor der Mensch im Kern alles. Und die Konsequenz, die wir heute in unserer westlichen Welt haben, ist ein Westen ohne Seele. Wir wollten uns im Zentrum haben, wir wollten unsere Freiheit zurückgewinnen, wir wollten durch technischen Fortschritt es schaffen, erfüllt und gut zu leben, aber die Menschen lechzen nach Sinn, sie lechzen nach Wahrheit. Es wurde versucht, über Politik diese Lücke zu schließen. Die Konsequenzen haben wir vor 80 Jahren in Deutschland gesehen, als plötzlich jemand beanspruchte, die Wahrheit zu haben, den Sinn zu geben, fürs Vaterland zu sterben. So ein Unsinn. Ein kaputtes Volk, eine kranke Nation blieb übrig. Wir haben Gott vom Thron stoßen wollen und die Konsequenz sehen wir heute. Schon bei Kindern, erlebt es in der Schule, Zerbruch. Und die Seele ist tot. Warum? Wir haben Gott aus dem Zentrum gerückt. Und was Paulus sagt den Kolossern ist, ihr habt eine Zeit eures Lebens gehabt, wo ihr für euch gelebt habt, für eure Wünsche und Träume und Ziele. Und ihr habt erkannt, es führt nirgendwo hin. Ich schaffe es auf mich allein gestellt nicht. Ich kann nicht Zentrum meines Lebens sein. Ich brauche jemanden, ein Fundament, auf dem ich bauen kann. Und Paulus sagt, das habt ihr gefunden in Jesus Christus. Es wird so herrlich hier gesagt in diesem Brief in Vers 14, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden, nicht die Vergebung mancher Sünden. Nicht die Vergebung für die Dinge, für die ihr gebeichtet habt. Nicht die Vergebung für Dinge, die euch bewusst sind, sondern wer erkennt, dieser Jesus trat in unsere Schöpfung ein, um hier in Fleisch und Blut zu leben und am Kreuz zu sterben. Und durch seinen Tod und sein Blut Frieden zu machen, indem Gott die Schuld, die mir galt, dass sein Zorn, der auf mir lag, auf seinen eigenen Sohn legte. Und wer das annimmt, der bekommt Vergebung aller Sünden. Ein französischer Denker, Blaise Pascal, vor ungefähr 400 Jahren, eine ganz bewegende Lebensgeschichte, vielleicht einer der brillantesten Mathematiker, die wir so bei uns in Europa jemals hatten. Und als er starb, da hatte er eigentlich vor, er starb recht jung, ein ganzes Buch, ein Werk zur Verteidigung des christlichen Glaubens zu schreiben. Den Glauben, den er ja selbst einmal abgelehnt und lächerlich gemacht hatte. Aber er schaffte es nicht mehr, es blieb nur als seine Pensées, seine Gedanken übrig. Das war ein ganzer Sekretär voller Papierschnipsel gewesen sein als Skript. Und diese Schnipsel wurden veröffentlicht, einfach nur als Zitatsammlung. Und hier schreibt er, wie wohl fühlt sich der Mensch, wenn er vom vergeblichen Suchen des Heils im weltlichen Leben erschöpft, ermattet, seine Hände zu Gott ausstreckt. Und das habt ihr erlebt. Wie wohl fühlt sich der Mensch, wenn er nach dieser Suche erschöpft sein Leben nach Gott ausstreckt. Und das ist die herrlichste Botschaft, die es geben kann. Und deswegen liebe ich diese Taufe, dieses Tauffest. Ein Fest, das zeigt, dass Umkehr und Neuanfang wirklich möglich ist. Nicht ein Neuanfang durch irgendwie eine Ausreise ins Ausland, wo man neu startet, wo einen niemanden kennt, sondern ein Neuanfang in diesem Leben, in all den Schwierigkeiten auch und Problemen und Herausforderungen, in all den Beziehungen, die gelebt werden müssen. Die Herausforderungen, die man hat, aber ein völlig neues Leben, weil in Jesus Christus der Heilige Geist in den Menschen kommt und in ihm wirkt. Wirkliche, echte Veränderung ermöglicht. Und das nennt Paulus das Geheimnis, das verborgen war. Wenn es stimmt, was Paulus hier sagt, und es stimmt, ich selber durfte es erfahren und ihr durftet das erfahren, dann bedeutet es, dass ein Mensch, der zu Gott zurückkehrt und diese Vergebung in Jesus Christus erfährt, in diesen Menschen tritt etwas hinein, was er vorher nicht hatte, und es ist Gott selbst. Paulus schreibt es ja hier in Vers 21, in Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In euch lebt Christus. In euch lebt der Sohn des lebendigen Gottes, weil er in Liebe zu euch auf diese Welt kam. Und das Ziel und der Sinn des christlichen Lebens ist es, diese Beziehung zu vertiefen, zu genießen, darin aufzugehen. Ihr werdet, viele von euch sind jung, noch viele, viele Jahre vor euch haben. Viele Jahre des Lebens mit schwierigen Entscheidungen, mit Herausforderungen, mit Problemen, mit Leid. All diese Dinge, sie bleiben nicht erspart und manchmal gebraucht Gott sie sogar mit Absicht, um in seiner Liebe seine Kinder weiterzubringen und zu erziehen. Aber seid euch gewiss, wenn ihr von neuem geboren seid und es mit der Taufe heute bezeugt, wirkt Christus in euch, lebt mit ihm, sucht ihn täglich. Es hat nichts mit Form zu tun. Es hat nichts mit Tradition und Gewohnheit zu tun. Es ist realer als das Gespräch, das man face to face mit einem Menschen hier führen kann. Mit dem, der in uns lebt. Bringt ihm alle Dinge. Bringt ihm euer Versagen. Bringt ihm eure Lasten. Bringt ihm eure Freuden und sucht in ihm euer tiefes Glück. Und er wird eure Herzen ausfüllen, immer mehr. In Vers 28, da schreibt Paulus das Ziel des Ganzen. Warum kommt Christus in einen Menschen und macht alles neu? Er schreibt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und das ist die Nachfolge. Lebt mit ihm. Sucht ihn jeden Tag und lasst euch erfüllen von dieser Freude, diesem Glück und dieser Liebe und diesem Frieden, die nur er geben kann. Wenn ihr gleich in dieses Wasser steigen werdet, was geschieht da? Warum überhaupt dieses Symbol? Ich liebe es, weil es ist so simpel. In jeder Kultur in dieser Welt anwendbar. Südamerika, Nordamerika, Asien, völlig egal. Es ist überall das gleiche, Wasser gibt es überall. Und wenn ein Mensch in ein Becken steigt oder ein Fluss oder ein See, es ist völlig egal, was es ist, zeigt er damit, ich habe bis jetzt mein Leben gelebt. Aber ich glaube daran, dass vor 2000 Jahren in Zeit und Raum Jesus Christus am Kreuz starb. Und er starb an diesem Kreuz für alle meine Sünden. Meine Sünden, die ich getan habe und die, die ich tun werde. Für all mein Versagen und meine Schuld starb er. Und er lebt in mir. Und so wie er von den Toten auferstanden ist, wirkt diese Kraft jetzt in mir, um mich zu erneuern. Und diese Kraft wird mich eines Tages, wenn ich hier ablebe, vor seinen Thron bringen. Und in alle Ewigkeit werde ich ihn anbeten und mit ihm leben. Und so heißt es, Paulus schreibt es in Kapitel 2 im Kolosserbrief, dass wir mit der Taufe begraben wurden in seinen Tod symbolisch. Das alte Leben ist abgewaschen. Und in diesem Wasser symbolisch bleibt alles stehen und liegen. Wird alles reingemacht. Ich liebe das, ich sage das immer wieder bei der Taufe, im Fluss eine Taufe zu machen, ist vielleicht eine Natur schön, aber unser Symbol ist noch besser. Wisst ihr, wie das wunderschön hier ist? Ihr lässt euch hier gleich taufen. Und ihr taucht in dieses Wasser ein. Und nach dem Gottesdienst wird irgendjemand kommen und der wird den Stöpsel ziehen. Und dann fließt dieses ganze Wasser runter in die Kanalisation. Und es ist ein mächtiges Bild. Weg damit. Es ist weg und ich bin frei und rein vor meinem lebendigen Gott. Und seine Kraft lebt in mir. Und als Zuspruch will ich euch diese mächtigen Verse vorlesen. Christian, es waren die Verse, die wir auch gelesen hatten aus Kolosser 2, als wir gesprochen hatten. Und es sind mächtige Verse, ein mächtiger Zuspruch Gottes. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Für immer beseitigt, merkt euch das. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und diesen Sieg, ihr Lieben, wollen wir feiern. Und ich lade auch euch als ganze Gemeinde ein, es mitzufeiern, uns zu freuen. Unser frohes Amen mit auf das Bekenntnis dieser sich zu Taufenden zu geben. Uns mit zu freuen, mit zu beten, vielleicht mit zu weinen in den Zeugnissen gleich. Und es zu teilen, diese Erfahrung, die sie machen durften in ihrem Leben. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich will noch beten und dann hat der Chor noch ein Lied, bevor er in dieses Wasser steigt, um euch zu ermutigen. Und dann gehen wir über zur Taufe. Was für eine Botschaft, Herr, was für eine Wahrheit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, daran glauben wir. Davor stehen wir, ohne alles in der Tiefe zu begreifen, aber mit einem Herzen der Anbetung. Und ich danke dir für jeden einzelnen von diesen 13, dass du sie gefunden hast und dass sie dich finden durften. Und dass sie heute vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekennen: Jesus, für mich starbst du am Kreuz und bist von den Toten auferstanden. Ich bete für jeden Einzelnen hier, nicht nur für die, die sich taufen lassen, auch für jeden anderen, der hier ist. Rede und wirke mächtig durch deinen Geist. Male uns vor Augen, wie herrlich und wie groß du bist und wie tief und unergründlich deine Liebe zu uns Menschen. Wir beten dich an, o Herr, in alle Ewigkeit. Amen.